One Water, der EcoPlus Podcast mit Ursula Strauß.
One Water, Wasser ist Leben. In unserer heutigen Folge darf ich Universitätsprofessor Dr. Martin Kainz von der Universität für Weiterbildung in Krems, in früheren Zeiten hat man auch Donau-Uni Krems dazu gesagt, und Arbeitsgruppenleiter am Wassercluster Lunz hier im Podcaststudio begrüßen. Ich freue mich, dass du da bist. Danke für deine Zeit, Martin. Unser Thema heute ist die globale Veränderung von Seen, eigentlich quer über den Erdball, und zwar bedingt durch den menschengemachten Klimawandel. Da sind wir ja gleich mittendrin in der Problematik unserer Zeit. Lieber Martin, wie haben sich denn die Seen durch den Klimawandel oder wie haben sich die Seen in den letzten 100 Jahren verändert?
Also erstens mal herzlichen Dank für die Einladung, die zu einem Thema, das leider nicht sehr erfreulich ist.
Ja.
Die Seen haben sich in den letzten 100 oder vor allem in den letzten 50 Jahren sehr stark verändert durch einerseits den Klimawandel, und da ist der Mensch dabei. Ja. Aber nicht nur der Klimawandel selbst, sondern eben auch durch die Verschmutzung, weil immer mehr Menschen da sind. Also in 2050 werden wir 10 Milliarden Menschen bekommen.
Ja.
Wir alle brauchen Wasser. Das ist keine Frage. Und die Ressourcen, auf die muss man sich aufpassen. Und das hat man in den letzten 50 Jahren immer weniger gemacht. Mehr Leute, mehr Verschmutzung, aber auch mehr CO2 in der Atmosphäre. Das heißt, es wird wärmer. Und so hat man gesehen, dass man in der Wissenschaft das festgestellt hat, vor einigen Jahren hat man bei fast 1 Million Seen festgestellt, dass 50% der Seen weltweit Wasser verloren haben in den letzten 40 Jahren. Und das ist problematisch, denn Seen sind nicht nur die Augen der Welt, wie ich immer sage, sondern sie sind auch die Trinkwasserversorgung für viele, viele Menschen.
Mhm.
Ja. Nun, in kälteren Gegenden wie Kanada oder in Russland ist es jetzt nicht das große Problem, aber in Afrika zum Beispiel der Tschadsee, der ist so, der verdunstet. Ja. Und fühlt sich zwar dann wieder ein bisschen, aber es ist immer mehr ein Problem für die stetige Trinkwasserversorgung. Mhm. In Tschadsee zum Beispiel 4 Länder, die Trinkwasser brauchen von diesem See.
Und davon abhängig sind. Das ist natürlich dadurch, dass es immer heißer wird, ist eigentlich ein sehr kurz gedachter Luxus, den wir uns da leisten. Ne? Weil wir fliegen herum, ganz selbstverständlich. Wir sind ständig mit Essen versorgt, also jetzt in unseren Breiten. Das ist aber ganz anders in anderen Teilen auf diesem Kontinent. Und es ist so ein kurz gedachter Umgang damit, ne? Weil wenn du sagst, ja, vor 40 Jahren hat begonnen, sich das zu verändern, und jetzt ist es aber irgendwie 5 vor 12, ne?
Ja, das ist vielschichtig. Wir könnten vielleicht von einem Luxusproblem sprechen in Österreich. Wir haben über 20.000 Stillwässergewässer, haben wir so stehende Gewässer, ja, wovon über 2.000 etwas größer über einen Hektar sind. Also wir haben viel, viel Wasser.
Ja.
Ja. Und wir haben Gletscher, die schmelzen, und dann sagen die Leute, ja, cool, dann haben wir noch frischeres Wasser in der Donau oder in den Seen.
Ist aber gar nicht
stimmt
cool.
Alles, aber das ist weder cool noch wirklich gut. Ja. Das ist so wie ein blutender Mensch. Ja.
Mhm.
Das ist nicht in Ordnung.
Kannst du das näher beschreiben, wie ein blutender Mensch?
Naja,
das ist
wie ein blutender Mensch. Also ich sage immer wieder, wenn wir die Natur sehen würden wie einen Organismus, unseren
der,
Körper,
ist, ja.
Ja, dann würden wir wahrscheinlich anders umgehen mit der Natur.
Mhm.
Ja. Wenn wir entnehmen aus der Natur viel zu viel, vor allem in der nördlichen Hemisphäre.
Mhm.
Und die Äquatorialstaaten leiden darunter.
Ja.
Nicht? Also wir entnehmen das Öl eben aus diesen Gegenden vorwiegend, blasen das Ganze in die Luft. CO2, wissen wir, wirkt als Treibhausgas, und es wird wärmer. Und jene Länder, die am meisten davon spüren, sind jetzt nicht notwendigerweise die in der nördlichen Hemisphäre im Sinne von die sogenannten kälteren Länder, die erwärmen sich auch. Aber wir wissen, dass der Meeresspiegel ansteigt und die Lebensgrundlage von den Äquatorialländern stärker darunter leidet als wir.
Es ist eigentlich eine zutiefst menschenverachtende Sache, die da passiert. Wenn ich mir vorstelle, ich würde aus meinem Heimatland vertrieben werden oder könnte da nicht mehr leben, weil es einfach nicht mehr funktioniert, weil die Lebensumstände nicht gut genug sind, das ist ja für mich keine schöne Vorstellung. So geht es ja anderen auch. Immer so zu leben, dass es auf Kosten der anderen einem selber besser geht. Es kann uns auf dieser Welt nur miteinander gut gehen. Über kurz oder lang. Wir müssen alle zusammenhalten. Dann bleibt da jeder dort, wo er hineingeboren wurde, weil er dort eh am liebsten ist. Also es ist so alles so unlogisch und eigentlich menschenverachtend.
Und wenn wir jetzt auf das Beispiel der Trinkwasserversorgung zurückkommen, von diesem Tschadsee, wenn die Leute dort kein Wasser mehr haben, von dem sie leben, oder es gibt ja hunderte andere Seen, ja, oder Stillgewässer, die das Trinkwasser versorgen, die als Trinkwasserversorgung dienen, dann werden diese Menschen gehen müssen, nämlich so dorthin, wo das Wasser ist.
Ja.
Da haben wir, du hast das gesagt, in Österreich ein Luxusproblem. Wir haben genug Wasser, wir können das Wasser auch problemlos trinken, aber, das müssen wir noch dazu sagen, wir haben auch gehandelt. Und das hat jetzt zwei Gründe. Einerseits, weil wir in Kärnten zum Beispiel, wann war das, in den 70er Jahren, 80er Jahren, hatten man die Kärntner Seen, waren eben veralgt und waren grauslich. Und die Touristen sind nicht mehr gekommen.
Mhm.
Ui.
Was tun
wir? Wenn die Touristen nicht kommen, dann fehlt uns das Geld.
Ja.
Und dann müssen wir aktiv werden. Jetzt hat man uns gesagt, erstens einmal, da sind einmal die Limnologen, der ich einer bin, gefragt worden.
Warte, ganz kurz, wir müssen uns auf diesen Begriff kurz ausruhen.
Die Limnologie.
Die Limnologie. Das also
Limnos
ist,
ist der See auf Griechisch und Logos, nicht die Lehre. Und
ein wunderschönes Wort.
Schön,
wir wiederholen es noch einmal. Limnologie.
Genau.
Sehr schön. Ja.
Und wenn man in Amerika gefragt wird bei der Einreise, wohin man fährt, und ich sage, ich fahre zu einem limnologischen Kongress, dann schauen einem die Leute immer an und sagen, was? Limnology? Limbs?
Ah, also okay.
So. Arme, sage ich, nein, das ist was anderes. Und dann geht man weiter, dann wollen sie sich nicht mehr aufhalten mit mir.
Ist ja dann schon zu anstrengend, Limnologie.
Und in Kärnten hat man eben gesagt, dass man das Problem bereinigen muss. Genau. Und das kann man technisch machen. Wie hat diese Veralgung stattgefunden? Naja,
durch Erwärmung?
Nein, nicht wirklich. Sondern wenn das Wasser nicht geklärt wird.
Aha.
Ja, die Haushaltsabwässer zum Beispiel, wenn sie nicht durchgehend geklärt werden, dann kommen die Nährstoffe in die Flüsse, in die Seen. Und das führt dazu, dass mehr Nährstoffe eben mehr Leben bewirkt. Kommt es zu einem höheren Algenwachstum und dergleichen. Und dann wollen die Leute natürlich nicht mehr schwimmen drinnen.
Ja.
Ja, in der Adria das Gleiche gewesen und teilweise vielleicht in anderen ebenso Gebieten. Und das kann man jetzt, wenn das finit ist, also wenn das eingegrenzt ist, sehr gut machen. Zweiter Punkt, wenn man das Geld dafür hat, das Wissen und das Geld. Das Wissen kann man weitergeben, da hat man in der Welt kein Problem heute, aber man braucht auch die Ressourcen, die finanziellen Ressourcen. Und das konnte man eben machen, man hat die Ringwasserkanalisation gemacht, das bedeutet eine Kanalisation rund um die Seen, damit die Nährstoffe am Land bleiben
dort nicht
geklärt werden.
Ja.
Und das hat man im Großen und Ganzen in ganz Österreich jetzt.
Ja. Ja. Das heißt, man hat vorausschauend gehandelt. Das ist ein sehr positiver Umgang natürlich damit, mit unseren Ressourcen. Jetzt frage ich mich, wenn man das in Österreich machen kann, könnte man das auch mit dem Tschadsee machen? Weil wir haben ja Niederschlag, wir haben die Donau, wir haben die Gletscher, wie du sagst. Wir sind relativ gesegnet mit Niederschlag und Wasser. Das ist ja in diesen Gegenden anders. Gibt es da einen Ansatz oder eine Lösung? Weil du als Limnologe, neues, wunderschönes Wort, das ich aufgenommen habe heute, wirst dich ja wahrscheinlich damit beschäftigen, es weltweit, diese Problematik anzugehen und weltweit Lösungen zu finden. Habt ihr da einen Ansatz?
Wir können versuchen, die Grundlagen zu liefern.
Das Wissen weitergeben.
Das Wissen zu generieren und dann weiterzugeben.
Ja.
Beim Tschadsee ist es so, dass der Niederschlag natürlich da ist, aber es ist auch eine hohe Verdunstung da.
Ja.
Ja, das heißt, wir müssen jetzt einmal schauen, wo ist das Budget, das Wasserbudget. Ja? Wenn der Niederschlag da ist, aber eine zu hohe Verdunstung da ist, kommt es zum Austrocknen.
Und Grundwasser, wie sieht es dort mit Grundwasser aus?
Das weiß ich jetzt nicht. Da muss ich jetzt passen, das weiß ich nicht. Aber Verdunstung weiß ich, zum Beispiel in Österreich. Ja? In den letzten 40 Jahren hat die Verdunstung um 17% zugenommen.
17%?
17%.
Das ist ziemlich viel.
Das ist sehr viel. In einem Land könnte man sagen, wo es viel
Niederschlag gibt. Ja.
Und wenn es dann wärmer wird, kann natürlich jetzt zum Starkniederschlag kommen. Das wissen wir auch, dass die Starkniederschläge zunehmen werden weltweit. Aber es kann auch die Verdunstung.
Spüren wir ja auch schon, auch in unseren Regionen. Starkregen ist jetzt keine Neuigkeit mehr.
Aber wenn es wärmer wird, natürlich auch die Verdunstung zunehmen. Und das ist im Tschad zum Beispiel der Fall. Der Aralsee in Asien zum Beispiel hat einen ganz anderen Grund, warum der zum Beispiel fast ausgetrocknet ist.
Aha, welchen?
weil man das Wasser genommen hat, nicht zum Trinkwasser, sondern zum Bewässern.
Aha.
Zur Baumwollproduktion, damit deine schöne Bluse oder mein Hemd
ja, verstehe.
Da sein kann.
Aha.
Also ja, du hast es richtig gesagt, wir sind natürlich schon verantwortlich, denn Kleider, die wir tragen, kommen in der Regel nicht aus Österreich, sondern werden natürlich dort produziert, wo die Ressourcen günstig sind. Aber wer drauf zahlt, sind die Menschen und die Natur.
Dort, ja.
Und das Aralsee ist zum Beispiel ein Beispiel, wo man sagt, wir verwenden das Wasser, auch wenn wir in Österreich, in dem gesegneten, wasserreichen Österreich leben, dann nutzen wir auch das Wasser von woanders. Das ist das virtuelle Wasser, das wir nennen. Und ja, sind mit teilweise auch, das muss man schon sagen, nicht verantwortlich, dass wir ein Wirtschaftssystem haben weltweit, das das Wasser von dort wegnimmt, wo es oft eigentlich nicht entnommen werden sollte.
Sollte. Das ist immer so, man denkt, man kann nichts dagegen tun und man ist ja nur ein kleines Rad in diesem ganzen Weltengetriebe. Aber wie siehst du das? Ich denke ja, dass jeder dazu beitragen kann, indem wir ein bisschen einen bewussteren Umgang mit unserem Konsumverhalten zum Beispiel an den Tag legen oder indem wir den einen oder anderen Flug durch eine Zugfahrt ersetzen oder was sind konkret Dinge, die wir tun können, um alle irgendwie... Oh, du schaust verzwickt.
Das ist, es gibt dieses bottom-up-driven change, ja, oder diesen top-down-driven change. Man denkt oft, man kann also in der Basis sehr viel verändern und man kann wirklich in der Basis viel verändern, für die Basis und sehr lokal und das ist sehr zu begrüßen.
Das denke ich auch, ja.
Aber weltweit erreicht man da sehr wenig.
Ja.
Und ich habe da mit dem Jeff Sachs darüber gesprochen einmal.
Ist der auch ein Limnologe?
Nein, das ist ein Wirtschaftler eigentlich, aber der ist an der Columbia University in New York und hat dort mitgearbeitet an den SDGs, an Sustainable Development Goals.
Das heißt, das ist die Nachhaltigkeitsstrategie
für die Welt, die in der UN dann eben verankert worden ist. Und da habe ich mal das Glück gehabt, mit ihm beim Forum Alpbach zu sprechen. Und habe ihm gesagt eben, könnten wir nicht etwas machen? Wir müssen von unten etwas machen. Und er hat mit relativ steiniger Miene gesagt, no.
Oh Gott, nein, das ist ja wirklich total desillusionierend und frustrierend.
Nein. Er hat gesagt, es muss von oben kommen. Es muss verboten werden.
Es müssen politische Entscheidungen sein.
Und da
und die sind unpopulär.
Da sage ich ein Beispiel. Ich habe auch das Glück gehabt, in Shanghai unterrichten zu dürfen.
Du kommst sehr viel herum, wie ich merke.
Naja, und das ist natürlich nicht gut, weil ich dadurch auch sehr viel CO2 in meinem Rücken habe. Nicht, dass ich in die Luft schon geblasen habe. Also ich bin keine Ausnahme.
Niemand ist das in dieser Welt, glaube ich. Es gibt wenige.
Also wir müssen jetzt nur versuchen mal, wie funktioniert das? Das erste Mal, wie ich dort war, habe ich die Luft nicht wirklich atmen können, weil da so viel Gestank war und Mopeds gefahren sind und Autoverkehr und alles Mögliche. Und beim zweiten Mal habe ich gedacht, was ist anders? Plötzlich kann ich atmen. Mhm. Es wurde von oben herab erlassen, dass von heute auf morgen keine Mopeds, die benzinbetrieben sind, mehr fahren dürfen.
Mhm.
Nur mehr elektrisch. Ob das jetzt die Umwelt generell besser ist, ist eine andere Frage, aber man konnte zumindest wirklich atmen.
Man hat eine direkte
Stadt,
Auswirkung
die,
gemerkt.
Ich weiß nicht. Über 10 Millionen Einwohner hat. Ja. Und also es ist nur ein Beispiel jetzt, von oben kann man sagt das immer so von oben, ja. Aber wenn die Entscheidungsträger etwas verbieten, ist es enorm unpopulär. Das ist keine Frage.
Ja, so ist es. Aber deshalb wird ja auch nichts entschieden.
Ich kann mich noch erinnern, wie ich ein kleiner Bub war, hat sich der Vater aufgeregt, hat gesagt, Gurtenpflicht, no. Das schneidet mich ein. Ich habe nur mehr gesagt, das schneidet mich
ein. Meine Mama gesagt, auch, ja.
Und ich habe gesagt, mein Gott, da war ich, 8 Jahre oder 10 Jahre. Ich dachte, oh mein Gott, hinten hat es keine Gurtenpflicht gegeben.
Ja, genau.
Aber vorne hat es die Gurten. Und heute wird kein Mensch mehr nachdenken.
Niemand.
Und sagen, ja gut, es gibt eben diese, und das ist
eben Gurtenpflicht, ja.
Und vor nicht einmal so langer Zeit hatten wir noch rauchen dürfen. Ja.
Mhm.
Und ich glaube, das ist ganz angenehm, wenn man sagt, ja, mein Gott, wenn man rauchen will, muss man nicht irgendwo anders hingehen.
Ich finde auch das Handyverbot an den Schulen eine sehr vernünftige Entscheidung.
Also ich denke, wenn man sich bewusst ist, ja, was man alles Gutes machen kann, wenn man, zurückkommend auf die Seen, hier etwas bewirken kann. Wir müssen uns vorstellen, was kann man machen, um auf deine Frage zurückzugehen. Ja. Ja, was kann man machen, damit die Seen, die Flüsse im Übrigen auch und generell die Erde, die so wunderschön ist, dass wir sie erhalten können. Wir sind ja nur die Gäste darauf.
Ja, ja.
Wie viele Jahre
sind wir? Wir sind auch die Ersten, die zugrunde gehen werden. Die Natur wird uns überleben, sie wird sich absolut halt wandeln. Aber ja, es wäre für uns schade als Menschheit. So, ja. Deshalb sollte man sich überlegen, ob man einfach vielleicht ein bisschen in saurere Äpfel beißt und bewusster mit den Schätzen umgeht, die wir so um uns haben. Ich denke mal, bei jedem Insekt, gut, dass es dich gibt. So, also, weiß nicht, warum ich jetzt auf die Insekten komme.
Aber das ist jetzt, weil die cool sind.
Ja, weil sie sind cool, ja.
Übrigens, Insekten. Wie viele Tonnen an Insekten kommen jährlich aus den Waldviertler Teichen, von denen es 2500 gibt, raus? Oh. Haben wir berechnet.
Und?
Ja. Das sind mehrere Tonnen pro Jahr, ja, die gratis aus diesen vom Menschen gemachten Ökosystemen rausfliegen. Und damit auch noch Nährstoffe bringen zu den Vögeln,
ja,
zu den Spinnen, zu den Fledermäusern,
ja,
zu den
die alle wichtig Insekten, sind, um dieses wunderschöne Ökosystem zu erhalten und den Kreislauf zu nähren.
Und diese Teiche sind ja alle vom Menschen gemacht worden. Das bedeutet, nicht alles, was der Mensch macht, ist dumm.
Um Gottes Willen, nein. Das ist ja das Tolle, dass der Mensch lösungsorientiert ist und innovativ und einen Kampfgeist hat und eine irrsinnige Energie und eine total positive Kraft. Die Problematik ist nur, im Moment habe ich das Gefühl, dass es so viele Rückschritte gibt und dass man sich diesen großen Themen eben nicht stellt. Es gäbe ja, das merken wir ja auch hier in unserem Podcast-Studio, es gibt ja so viele unglaublich kluge Menschen, einer sitzt mir gerade gegenüber, die sich diesen Themen und Nachhaltigkeit widmen, die lösungsorientiert versuchen, an die Sache ranzugehen. Aber wir sind halt auch gleichzeitig befinden uns in einer Zeit der seltsamerweise Wissenschaftsfeindlichkeit, wo man sich immer denkt, warum muss man denn ständig drum kämpfen, dass man Leute, die nichts anderes tun, als sich ständig mit Themen zu beschäftigen, die bis ins Detail sich auskennen. Du hier, Limnologe, der sich mit Seen beschäftigt, warum muss man das ständig anzweifeln? Das ist das, was ich nicht verstehe, dass man sich nicht bei Menschen Rat sucht, die sich mit Themen ernsthaft auseinandersetzen und ein Wissen aneignen, das halt nicht jeder auf der Straße hat. Verstehe ich nicht. Politiker, warum gehen sie nicht, warum arbeiten sie nicht Hand in Hand mit Expertinnen und Experten und finden Lösungen? Und ja, Lösungen sind unpopulär, aber wie du sagst, wenn etwas bestimmt wird, wird es gemacht. Dann meckert man, der Mensch tendiert dazu, nehme ich mich überhaupt nicht aus, dazu zu meckern. Ja, weil da habe ich was gehabt und das wird mir jetzt weggenommen und das ist unangenehm und das will ich nicht. Aber man gewöhnt sich an alles.
Das ist beim Menschen genau das Gleiche. Ich habe schon vorher gesagt, ich sage das immer wieder in Gesprächen, aber auch in den Vorlesungen. Wenn man die Natur als Organismus verstehen lernt,
ein großen
Organismus, ja, dann fragt man sich, wenn man selbst ein Problem hat als Mensch, wo geht man dann hin? In der Regel geht man zum Arzt. Warum? Warum gehe ich nicht zum Nachbarn oder zu jemand anders? Ja? Weil man weiß, dass der Arzt
sich
studiert hat.
Ja.
Ja, die Medizin, die Kunst, die hohe Kunst der Medizin. Und das hat viele Jahrhunderte gedauert, bis man das Wissen bekommen hat, ja, das man heute hat. Wir wissen natürlich noch immer nicht bei weitem alles. Und ein wirklich guter Arzt wird dir sagen, naja, bevor du zu mir kommst, achte auf dich. Ja, also tu nichts rauchen, tu nicht zu viel trinken, also Alkohol trinken, beweg dich, tu was Gescheites essen und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gesund bleibst, halt relativ hoch. Ja, das wissen wir ja auch alle, das hören wir in der Schule, das hören wir von vernünftigen Leuten und wir versuchen danach zu leben. Wenn wir das nicht machen, dürfen wir uns erstens nicht wundern, wenn wir krank sind und zweitens, das spreche ich als Ökologe, ist das Individuum auf Deutsch gesagt wurscht.
Ja.
Ob ich da sitze, ist der Welt vollkommen egal. Oder wir hier alle, das ist vollkommen wurscht. Ja. Die Gesellschaft ist wieder was anderes. Ja. Und wenn wir uns als Mensch begreifen, dass wir Teil des großen Organismus sind, dann werden wir nicht Raubbau betreiben. Ja, wenn wir darauf achten wollen, dass eben die Seen Seen bleiben und wissen, dass wir in Österreich zwar nicht, aber andere Menschen auf dieser Welt Trinkwasser aus diesen Seen bekommen, dann wird man sagen, Moment, ich habe auch eine Teilverantwortung
Absolut.
Dafür.
Absolut, wir haben alle eine Teilverantwortung für jeden Einzelnen, der auf dieser Welt existiert. Lieber Martin, was können wir denn konkret tun, um die Seen zu erhalten oder um den Seen ja, eine Zukunft zu geben?
Also die Seen wird es auch in 100, 200 und 1000 Jahren geben. Ob es uns, was wir jetzt machen, ist wichtig natürlich, damit wir diese Seen auch so erhalten können. Vor allem, jetzt spreche ich von den österreichischen Seen, weil wir es können, zumindest, wir können zum Beispiel Nährstoffe reduzieren, das haben wir gemacht in der Vergangenheit. Wir haben durch diese Kanalisationsarbeiten, ich denke jetzt mal flächendeckend, es verhindert, dass die Haushalte die Nährstoffe in die Seen ungefiltert reingeben. Das gibt es nicht mehr in Österreich, das ist sehr, sehr gut. Wir haben also die Technik heraus, wir haben auch das finanzielle Pouvoir, das durchführen zu können. Mhm. Und da gibt es zwei Sachen. Einerseits, wir müssen das in Österreich das weiterhin so machen, Nährstoffe also verringern. Verschmutzung müssen wir aber auch verringern. Die Nährstoffe können auch Verschmutzung sein, wenn zu viele sind, ja, können sie auch toxisch sein.
Worüber reden wir da? Über zu viel Dünger? Genau. Oder zu viel Haushaltsschmutz?
Das sind zwei Sachen. Einerseits die Haushaltsnährstoffe, ja, sag ich immer die Nährstoffe dazu.
Ja, ja, gut. Also, ich lerne die Haushaltsnährstoffe.
Wenn man die ungefiltert, wie man das gemacht hat vor vielen, vielen Jahren in Österreich, in die Bäche, in die Flüsse, in die Seen gibt, dann kommt es zu Problemen, zur Veralgung und dergleichen. Ja. Das hat man eben rausgeholt und ungefähr 90% des Phosphors, der Phosphor ist das im Süßwasser der limitierende Nährstoff. Mhm. Ja, wenn etwas zu viel von Phosphor da ist, Stickstoff ist nicht wirklich limitierend, ja, aber Phosphor ist limitierend, wenn zu viel da ist, dann kommt es eben zu Algenblüten und zu höheren biologischen Aktivitäten. Diese Kläranlagen können 90% des Phosphors zurückbehalten. Haushaltsnährstoffe, ja, gibt es 20.000 Tonnen pro Jahr an Phosphor. Mhm. Ja, und 90% können zurückbehalten werden. Das ist eine sehr interessante, etwas mehr als 20.000 Tonnen Phosphor kommt aber auch pro Jahr in die Landwirtschaft rein.
Aha.
Und wer von uns kennt jetzt nach dem Guckerutzfeld eine Kläranlage? Mhm. Ich nicht.
Und
das,
ich
das
auch
gibt
nicht.
Es nicht. Mhm. Ja. Es gibt wohl bei der Silage und so weiter, da kann man etwas klären, aber die Landwirtschaft hat natürlich keine Kläranlage. Sie bräuchte sie ja auch nicht, wenn man genauso viele Nährstoffe reingibt, wie auch wirklich die Pflanze braucht.
Ja.
Es ist sehr schwierig. Man weiß nicht, wie viel Starkniederschläge kommen werden, weil wenn jetzt gedüngt wird, kommt das nächste ein Starkniederschlag und die Pflanze kommt gar nicht dazu, dass sie diesen Nährstoff
aufnimmt. Und du musst ja einen gewissen Ertrag auch gewährleisten können, ne?
Das auch. Aber im Großen und Ganzen, man lernt immer mehr dazu, aber im Großen und Ganzen kommt es in den sehr fertilen Gegenden von Österreich, ja, sehr Boden, also gut, wo eine gute Bodenbonität da ist, im Osten vor allem, Machfeld zum Beispiel. Und wenn man dann in anderen Landwirtschaftsbereichen zu viel Nährstoffe einbringt, dann kommt der Starkniederschlag, dann geht das nicht nur in das Grundwasser, sondern geht eben auch in die Vorfluter. Und das ist problematisch, weil dann die Nährstoffe eben nicht durch Kläranlagen zurückbehalten werden können, sondern in die Vorfluter und auch in die Seen kommen können. Da muss man einfach, und das ist jetzt das Keyword, mit den Landwirten, mit allen Menschen, die da beteiligt sind.
Die in dieser Produktionskette quasi Teil sind.
Die überall in der Natur arbeiten, zusammenarbeiten, das passiert auch in Österreich, ist jetzt nichts Neues, ja. Aber man muss es viel mehr intensivieren. Mhm. Und man muss es begünstigen. Ja.
Man muss Wie so meinst quasi, du das?
Na, begünstigen, schau, dass man sagt, wie kommen die Leute in Österreich zusammen? Da hat einmal ein Politiker, ich glaube, der hat da in der sehr Nähe gesessen, da setzt man sie zusammen.
Durchs Reden kommen
durchs Reden zusammen. Und trinkt halt ein Glas Wein oder was auch immer. Ja. Und genau. Und diese Kultur, gibt es nicht nur in der Landwirtschaft, diese landwirtschaftliche Kultur, sondern auch eine Menschenkultur, und die beiden müssen wir zusammenbringen.
Ja.
Das ist ja nicht schwer.
Nein,
das machen wir ja auch im Großen und Ganzen.
Ja.
Wir sitzen ja auch zusammen. Ja. Und da sagt man, schaut, das machen wir, das ist die Wissenschaft. Wir wissen, dass die Pflanze so und so viele Nährstoffe, das kennt man ja alles.
Ja. Ich glaube, die Landwirte sind ja auch ganz offen für diese Zusammenarbeit.
Und sie wissen,
ne?
Ja auch sehr viel.
Ja.
Aber wenn sie etwas nicht wissen, dann könnte man hier einen Schluss finden, einen Zusammenschluss finden, um diese Effizienz noch zu steigern.
So, ja.
Das kann man in Österreich machen. Das ist eine Sache, die man relativ schnell erledigen kann. Bei der Verschmutzung ist es ein bisschen was anderes. Ja, weil die Nährstoffe bringt man lokal ein, die Verschmutzung kommt oft über die Luft. Ja, und das ist ganz egal. Ich gebe ein Beispiel. In Nordkanada gibt es jetzt wieder verstärkte Quecksilbereinträge, die allerdings aus China kommen.
Na, tatsächlich.
Warum? Weil eben dort die Industrie und also Quecksilber ist in dem Fall anthropogen verursacht, wird über die Industrie in die Atmosphäre. Quecksilber ist noch dazu ein volatiles Schwermetall,
ja,
und fliegt eben dann
durch den Wind bis Kanada.
Bis Nordkanada zum Beispiel. Und dort haben die Fische ganz oben wieder mehr Quecksilber drinnen. So, und das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja. Ob das jetzt Mikroplastik ist, das ja auch durch die Luft
Problem.
Kommen kann,
ja.
da muss man jetzt international sich anstrengen. Ja. Das wird schon schwieriger werden. Aber wir haben auch hier sehr viel Wissen. Und das muss man kommunizieren und die Entscheidungsträger dazu bewegen, auch wirklich aktiv zu werden, und zwar rechtsverbindlich aktiv zu werden.
Ja, liebe Entscheidungsträger, werdet aktiv, rechtsverbindlich aktiv, kann man nur sagen. Kann man nur appellieren an die Vernunft
der
Entscheidungsträger.
Und das ist natürlich jetzt die große Kunst der Diplomatie. Ich bin kein Diplomat, ich weiß nicht, wie das funktioniert, ich weiß nur, dass es sehr, sehr schwierig ist. Aber wir müssen das natürlich schon angehen und auch hier Lösungen finden werden müssen. Das ist Nährstoffeeinträge verringern, genauso wie die Verschmutzung verhindern.
Ja.
Das könnte man schon machen. Wir haben ja
und da
in
kann
Österreich,
auch jeder seinen Beitrag leisten.
Genau, und dieser Beitrag kann aber auch von oben kommen, dass man zum Beispiel könnte sagen, um den CO2-Ausstoß zu verringern, müsste man sagen, wir brauchen null CO2-Ausstoß.
Mhm.
Null. Das hat auch ein Wissenschaftler in Österreich gesagt, der am Klimasachstandsbericht mitgearbeitet hat oder eigentlich leitend dabei war. Wir brauchen null CO2. Mhm. So ist das. Ja. Das müsste man auf der ganzen Welt null machen.
Ja.
Oder in Österreich, das hat man auch sehr gut angegangen, man braucht null Plastik.
Mhm.
Jetzt hat man zumindest das Plastik zurück, also dass
zurückgefahren,
man das zurücknehmen kann, und man bekommt einen Pfand dafür, oder man Pfand zahlen, dann kriegt man das Geld wieder. Man muss eine Sensitivität haben, aber die kommt von oben.
Ja.
Und sagen, das ist so. Und wenn man das angeht, dann wird auch die Verschmutzung, denke ich, zumindest hier
weniger.
In Österreich zurückgehen. Gehen wir auf die österreichischen Seen zurück.
Ich wollte gerade sagen, wäre meine nächste Frage gewesen, wie schaut es mit den österreichischen Seen aus?
In Österreich, wir haben jetzt eben dieses Jahr den Klimasachstandsbericht, wo die Universität für Weiterbildung Krems mitgearbeitet hat, rausbekommen, gearbeitet jetzt einige Jahre dran. Und in Österreich ist es genauso wie in den restlichen Seen der Welt. Seit etwa 50 Jahren, seit den 1980er Jahren, ist es so, dass die Seen wärmer werden, und zwar dramatisch wärmer werden.
Okay.
Die Seen werden weltweit um 0,4 Grad pro Dekade wärmer. Und in Österreich sind sie seit den 1980er, 70er, 80er Jahren um fast 2 Grad wärmer geworden, die Seen. Ja.
Das ist ein großes Problem.
Das ist ein Problem. Wir haben Gott sei Dank in Österreich eine sehr, sehr lange Forschungsgeschichte in Lunz am See.
Mhm.
Seit über 100 Jahren werden dort täglich, auch während des Zweiten Weltkriegs, die Temperatur des Lunzer Sees gemessen. Und das hat uns jetzt ermöglicht zu sehen, wie sich denn der Lunzer See verändert hat. Und der Lunzer See bildet sich...
Ein sehr kalter See eigentlich?
Früher, heute ist er auch schon sehr, sehr angenehm.
Aha, das ist zum Baden super, aber...
Genau, und für die Menschen ist es natürlich hervorragend. In dem Bar, im Bad, ja, im Lunst, da verkauft man schon Stehplätze, weil so ein Bad, na, weil sehr viele, das ist ein Scherz jetzt von mir gewesen, das ist kein Stehplatz, es werden sehr viele Leute natürlich immer mehr kommen, ja, weil es erstens einmal der einzige natürliche See in Niederösterreich ist und zweitens natürlich eine Erfrischung bringen kann. Aber seit den 1980er Jahren hat sich der See um 1,5 Grad erwärmt. Und er wird früher warm auch. Mhm. Das bedeutet allerdings auch, dass es zu einer höheren Respiration kommt. Das bedeutet, für die Bakterien, die da drinnen sind, die werden aktiver, so wie wir. Wenn wir laufen, dann atmen wir mehr und das machen die Organismen im Wasser genauso. Sie verbrauchen mehr Sauerstoff. Und was produzieren sie? Sie produzieren CO2.
Ah, CO2.
So, die Bakterien veratmen, so wie wir auch, ja, Kohlendioxid. Und das ist natürlich nicht gut. Das heißt, es wird wärmer und das ist ein selbstverstärkender Prozess. Mhm. Dann kommt mehr CO2, möglicherweise auch Methan, wenn es andere Prozesse gibt, wenn es anoxische Prozesse gibt, wird auch Methan in die Atmosphäre abgegeben. Und das führt natürlich wieder zu einer höheren Erwärmung in der Atmosphäre selbst. Und das ist in Österreich, so, das ist der Mondsee, doch eine lange Forschungsgeschichte, der Piburger See in Tirol, der Neusiedlersee ist ein Spezialfall.
Ja.
Der Neusiedlersee, ja, der ist ein sehr seichter See und wenn es dort mehr Verdunstung gibt und es gibt mehr Verdunstung und wenn es weniger Niederschlag gibt, das ist, der Neusiedlersee wird im Prinzip gespeist vom Niederschlag.
Haben wir eine Folge extra zum Neusiedlersee gemacht, können Sie gerne reinhören.
Und also es ist kein See, der da irgendwie ausgenommen ist vom Klimawandel in Österreich. Und ja, und wenn es natürlich zu wenig Sauerstoff gibt, dann gibt es ja nicht nur die Bakterien oder die Algen in den Seen, sondern es gibt auch, Seen sind Lebensräume.
Ja.
Seen sind Lebensräume
und
für
auch
die Tiere und Pflanzen, die da drinnen leben. Und das sind auch die
Fischen wird es auch nicht gefallen, wenn es wärmer wird.
Und in den Fischen haben wir da gibt es mehrere Probleme. Das erste Problem ist, dass wenn es wärmer wird, werden sie sich nur mehr dort aufhalten können, wo deren Optimum ist, wo sie auch noch leben können. Das sehen wir selbst in den tieferen Seen in Österreich. Das andere Problem ist, das hat jetzt mit dem Klimawandel an sich jetzt nicht etwas zu tun, aber mit den menschlichen Veränderungen, Verhaltensveränderungen, dass es Invasionen gibt, also dass es Tiere gibt, die nicht in diesen See gehören.
Gehören eigentlich.
Oder Muscheln zum Beispiel. Naja, wenn man zum Beispiel die Boote nicht reinigt, bevor man von einem See in den anderen See geht. Ja, da gibt es die Quaggermuschel zum Beispiel.
Ja, ich verstehe.
Der Bodensee ist davon sehr stark betroffen. Draisänen. Und die fressen dann, die leben auch in diesem See, Bodensee, Beispiel, die leben dort und fressen das Plankton leer.
Und fressen die Nahrung weg.
Und fressen die Nahrung weg für die anderen. Die nächsten kommen, wie das in Lunzersee der Fall war, mit einem Hecht. Ja, der Hecht gehört nicht in den Lunzersee.
Wie ist der dorthin gekommen?
Gibt es Mutmaßungen.
Die und da wären?
Dass er
jemand hat sich gedacht, ich will kein Hecht mehr, ich tue ihn dort aussetzen, wirklich?
Es sind Mutmaßungen. Und aber es hat zu einer Explosion geführt vor über 10 Jahren in der Hechtpopulation und der Hecht gehört dort nicht hin. Und was hat das bewirkt? Der Hecht hat die Fische weg, fast leer gefressen, die dort seit der Eiszeit quasi sind, der Lunzerseesaibling. Ja, der Lunzerseesaibling wurde quasi von dem Hecht weggefressen.
Gibt es den jetzt nicht mehr oder hat man das irgendwie geschafft?
Und den gibt es nur mehr ganz, ganz, ganz vereinzelt und vorwiegend deswegen, weil er wieder besetzt wird.
Ja.
Allerdings der natürliche Bestand ist
nahezu
weg, richtig. Und das sind Veränderungen, also Klimawandel ist eine Geschichte, aber die direkten Auswirkungen,
keine Aktion ohne Reaktion.
Die Seen erleben, sind durch den Menschen verursacht.
Mhm.
Das sind Nährstoffe, das ist aber der unachtsame Umgang mit den Pflanzen, mit den Tieren. Ja? Das nächste ist Schadstoffe. Ja, wir haben auch im Lunzer See eine Studie gemacht, vor vielen Jahren schon. Was ist denn der Effekt von den Sonnencremen, die wir haben?
Ja, das denke ich mir, das ist wirklich, das ist für mich auch, das denke ich mir jedes Mal. Diese Sonnencremen, die dann im Wasser überbleiben, dieser Ölfilm, der da drüber ist.
Genau. Wow. Und es gibt ja auch einen Grund, warum man immer sagt, bevor man ins Wasser geht, möge man sich duschen, beziehungsweise nur so wie die Sonnencreme verwenden, was man auch wirklich braucht. Man wird es nicht verhindern können.
Aber es ist unbedachter, arroganter Umgang mit den Ressourcen, die uns eigentlich ernähren.
Da müssen wir aufpassen.
Da müssen wir wirklich an uns arbeiten.
Und ganz wichtig ist dann auch noch zu sagen, wie können wir die Ursachen bekämpfen. Wir müssen nicht nur die Symptome bekämpfen, sondern wir müssen das System verstehen lernen. Und da sage ich immer wieder, wenn wir uns selbst nicht verstehen als Teil der Natur, und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man sagt, okay, man ist es, also, ich weiß nicht.
Man will im Freien schlafen und sich
mit Jute herumgehen, ja. Ich weiß es nicht. Ja. Nein, das hat sondern wirklich nur mit sich vergegenwärtigen, wir sind Menschen und trinken das Wasser hier. Das kommt von der Natur. Übrigens, dieses Mineralwasser, das wir hier in Österreich trinken, ja, egal welches Mineralwasser, das ist 25.000 Jahre alt, das Wasser, das wir da trinken. Das ist nicht seit gestern erst da.
Das muss man sich auch einmal bewusst machen.
Das muss man sich bewusst machen. Und von dem zehren wir heute.
Trinke ich gleich einen Schluck.
Und da sind wir Teil davon. Ja? Und das sollten wir auch etwas zurückgeben.
Ja, diese Schnelllebigkeit, gell? Man muss sich bewusst machen, dass dieser Planet schon lange vor uns bestanden hat und auch wahrscheinlich lange nach uns bestehen wird. Und dass es ein Kreislauf ist, der tausende Millionen von Jahren gebraucht hat. Ich danke dir für dieses Bild, weil habe ich nicht im Kopf gehabt, dass das so alt ist, das Wasser, das man trinkt.
Ja, das hat man, habe ich auch nicht gewusst.
Also aber wichtig, sich das bewusst zu machen eigentlich.
Aber man hat das eben aufgrund von Datierungsmöglichkeiten festgestellt und das habe ich eben auch erfahren schon vor langer Zeit. Aber je mehr man auch erfährt, desto mehr wird einem bewusst, dass das, was wir eigentlich haben und von dem wir leben,
so wertvoll ist.
Sehr, sehr wertvoll ist, ja.
Lieber Martin, ich danke dir sehr, sehr, sehr für dieses spannende Gespräch, für deinen Besuch hier im Studio. Es war eine philosophische Folge, würde ich sagen. Ist aber so, weil ja alles zusammenhängt. Man kann ja die Dinge nicht getrennt voneinander betrachten. Wir hängen direkt ab von unserem One Water, denn es gibt nur ein Wasser. Und das ist unser Leben. Und ich hoffe, Sie haben auch heute Spaß gehabt beim Zuhören und haben interessante Dinge für sich mitnehmen können, wie zum Beispiel, dass das Mineralwasser 25.000 Jahre alt ist und uns trotzdem so gut schmeckt und uns am Leben erhält. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Folgen Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcast oder schauen Sie nach auf unserer Website ecoplus.at. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.